Liebling, ist alles in Ordnung?
Ich komm nicht raus.
Oh Gott, Schatz, ich krieg die Tür nicht auf.
Ich komm nicht raus, weil ich nicht rauskommen will, mein Schatz.
Viel zu schön, um es zu verlassen. Ihr neues Bad von Lünemann. Die Adresse für Ihr Traumbad.
Heute sprechen wir mit Frau Paddax, Fallmanagerin im Jobcenter des Landkreises Göttingen.
Mein Name ist Urte Paddax. Ich bin Diplom-Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin. Arbeite seit 25 Jahren für den Landkreis, mittlerweile 26, erst im Jugendamt und bin dann ins Fallmanagement gewechselt. Und da bin ich relativ schnell in dieses Projekt 50 plus eingestiegen. Das war so ein Bundesprojekt. Von daher kennen Frau Fricke und ich uns auch schon ziemlich lange. Und weil ich selber schon so alt bin, habe ich auch viele 50 plus Kunden geerbt, weil die jüngeren Kolleginnen auch mal mit jüngeren Menschen arbeiten wollten. Und von daher habe ich einen Großteil meiner Kundschaft sind also, sage ich mal,
Best Ager.
Best Silver Ager, ja. Und sind schon so, sage ich mal, eher so zwischen 1956 und 1970 geboren. Ist überwiegend so. Ja.
Entschuldigung, darf ich mal gleich mal nachhaken?
Gerne.
Fallmanagement, was kann man sich da genau so
vorstellen? Ja, die Frage hatten Sie ja auch hier aufgeschrieben. Das fand ich übrigens auch sehr schön. Erst habe ich gedacht, was soll denn die Frage jetzt? Und dann habe ich das aber auch zum Anlass genommen, um nochmal selber drüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich? Also ursprünglich ist das eine wörtliche Übersetzung aus dem amerikanischen Englischen, Case Manager. Und das war eine Berufsgruppe, die ausschließlich fürs Gesundheitssystem erfunden wurde, sage ich jetzt mal so platt, und soll dazu dienen als Mittler zwischen Klienten und Institutionen, möglichst dafür zu sorgen, dass Geld eingespart wird. Und das ist ja im Prinzip auch unsere Aufgabe. Die Aufgabe von uns Fallmanagern ist, mit den Leuten gemeinsam zu gucken, was sind die Ressourcen, was sind die Möglichkeiten und sie nach Möglichkeit, so schnell es geht, in den Arbeitsmarkt zu kriegen. Also dass die Menschen, die wir betreuen, ihre Leistungen, ihre SGB-II-Leistungen möglichst verringern oder ganz aus dem Leistungsbezug rauskommen. Das ist es in aller Kürze. Soll ich wirklich das Jobcenter des Landkreises vorstellen? Wie viel Zeit haben wir?
Das ist nicht jede Abteilung.
Nee, aber es ist ein sehr großes Jobcenter. Ich denke, Sie haben alle von der Kreisfusion gehört. Und da gehören jetzt also zwei Jobcenter, einmal Osterode, einmal Südharz aus dem Landkreis Osterode dazu, dann Hahnmünden, Duderstadt und der Standort Göttingen-Land. Die Stadt Göttingen hat ihr eigenes Jobcenter, was auch unter Obhut Ägide der Stadt ist, weil Göttingen ist ja keine kreisangehörige Stadt. In den Jobcentern ist einmal der große Bereich der Leistungssachbearbeitung. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die für die ganzen finanziellen Leistungen, die zum Lebensunterhalt gehören, zuständig sind. Und dann gibt es eben den Bereich des Fallmanagements. Das, was zum Lebensunterhalt gehört, wird als passive Leistungen bezeichnet. Und die sogenannten aktiven Leistungen sind die Leistungen, die zur Aufnahme einer Arbeit dienen. Sprich, irgendwelche Maßnahmen, die durchgeführt werden, um Leute fit für den Arbeitsmarkt zu machen oder auch direkte Leistungen wie zum Beispiel Unterstützung beim Erwerb eines PKW oder ein Motorsägenschein oder Unterstützung zum Führerschein, solche Sachen, die also direkt in eine Arbeit münden. Die ganzen Voraussetzungen, die dazugehören, die möchte ich jetzt nicht noch im Detail ausführen, das würde den Rahmen, glaube ich, sprengen. Also hier im Jobcenter Göttingen-Land, das ist hier gleich im Karl-Zeiss-Gebäude, in der Karl-Zeiss-Straße. Und da haben wir die Jobakademie. Ich sage immer, das ist ein Durchlauferhitzer. Da kommen Leute rein, die sehr arbeitsmarktnah sind, die einen PC bedienen können und die Bewerbungen schreiben können. Und das ist eine besondere Form des Fallmanagements, die für 32 Termine ausgelegt ist. Und da geht es reinweg nur um Bewerbungen. Dann haben wir noch den Arbeitgeberservice, also Arbeitsvermittler, Arbeitgeberservice. Die sind für sehr motivierte Arbeitssuchende da, die aber aus welchen Gründen auch immer nicht in der Jobakademie einmünden können. Das kann sein, dass es Menschen mit Migrationshintergrund sind, die große Sprachschwierigkeiten haben. Das kann sein, dass es ja gerade aus dem 50-Plus-Bereich Leute sind, die auch genau wie ich nicht mit dem PC groß geworden sind und da auch gewisse Berührungsängste hatten und das auch nie machen mussten, die aber hoch motiviert sind. Also ich habe auch schon jemanden zum Arbeitsvermittler geschickt, der kann nicht lesen, der kann nicht schreiben, der hat bei seinem Vater ist er mitgelaufen, der war Schäfer, der will aber unbedingt arbeiten. So, und dann wird für den auch nach Möglichkeiten Arbeitgeber gesucht. Das, ne, hochmotiviert, aber kann ich in die Jobakademie gehen, weil geht nicht. Ich persönlich arbeite im Regelfallmanagement. Da sind die Menschen, die nicht sofort integriert werden können, aus den unterschiedlichsten Gründen. Wobei sich das bei mir einfach aufgrund der Altersstruktur meiner Kundschaft auch so ein bisschen herauskristallisiert, dass ich ziemlich fit bin in der Rentenantragstellung, in der Motivierung der Leute, einen Antrag auf Feststellung des Grades der Behinderung zu stellen, etc. pp. Weil viele Leute wissen sowas gar nicht, dass es sowas gibt, sind völlig verblüfft und das hat mir ja noch nie jemand gesagt. So bin ich auch erschrocken drüber. Ich habe irgendwie gedacht, ja, wusste ich vorher auch nicht, ne? Dass vielleicht Ärzte oder Reha-Einrichtungen oder mit den Menschen sowas besprechen. Tun sie nicht. Also ich mache das jetzt, so einen Antrag stellen, das kann ich mittlerweile, trage ich alles gleich ein. Und dann müssen die Leute zu Hause nur noch ihre Krankenhausaufenthalte und die behandelnden Ärzte eintragen. So. Und ich weiß auch deshalb so gut Bescheid, weil ich selber eine Gleichgestellte bin. Das ist ja auch eine Frage hier. Gibt es bei Ihnen im Team Menschen mit einer Behinderung? Ich weiß das nicht von allen. Ich weiß, dass ein Kollege, der 10 Jahre jünger ist als ich, einen Grad der Behinderung von 60 hat. Ich selber habe 30 und bin gleichgestellt. Von anderen weiß ich es einfach nicht. Aber der Landkreis Göttingen ist, glaube ich, ein Arbeitgeber, der darauf achtet, die sogenannte Behindertenquote zu erfüllen. Was haben wir denn hier noch für Fragen?
Ja, wir haken uns sonst so gerne mal ein.
Ja, bitte. Also.
Sie haben schon davon gesprochen, dass Sie auch Menschen mit speziellen Bedürfnissen teilweise bei sich in der Kundschaft haben.
Ja.
Was sind denn da, also Sie haben schon gesagt, Sie bieten da so einen Service an für Antragstellungen, gerade Behinderung einstellen.
Den biete ich nicht an, das gehört zum Beratungskontext. Es ist kein extra Service.
Dann lassen Sie mich anders formulieren. Wo sehen Sie die Schwierigkeiten dieser Menschen, eine Arbeit zu finden? Was sind so die Probleme, mit denen die zu Ihnen kommen, wo Sie sagen, ja gut, das ist tatsächlich in dem Fall vielleicht spezieller, oder sagen Sie, alles eine Soße?
Ich glaube, ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Meinen Sie jetzt meine gesamte Kundschaft?
Ich meine die Menschen mit Behinderungen, die
so
ein Teil Ihrer Kundschaft sind. Wo, sagen Sie, sind die besonderen Herausforderungen?
Also oft ist es so, es kommen Leute und erzählen mir über ihren Gesundheitszustand. Ich führe ja ein Anamnesegespräch mit den Leuten, wo ich abfrage, wie ist was für ein Schulabschluss, was für eine Ausbildung, wann das letzte Mal gearbeitet, wie ist die familiäre Situation, gibt es gesundheitliche Beeinträchtigungen. Also ganzheitlich gucken, was ist das für ein Mensch, der da vor mir sitzt und was hat der Mensch für Pläne. Und wenn dann, sage ich mal, das Thema Gesundheit besprochen wird, dann kommt mir einfach aufgrund meiner eigenen Lebenserfahrung und langjährigen Berufserfahrung dann auch die Frage, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, ob Sie vielleicht einen Grad der Behinderung haben könnten oder haben Sie schon mal so einen Antrag gestellt? Und dann reden wir darüber. Und wenn die Leute sagen, ja, das möchte ich machen, dann machen wir das gleich, dann nehmen die den mit nach Hause und können sich überlegen oder nochmal mit wem anders beraten, ob sie das tatsächlich machen möchten. Und wenn nicht, dann lassen sie es.
Wo kriegen Sie Ihre Kunden denn her? Kommen die einfach beim Landkreis reinspazieren und sagen, guten Tag, ich möchte...
Das sind Menschen, die kein Geld haben. Das sind SGB-II-Bezieher. So, Hartz IV. Also Jobcenter ist für Hartz IV-Kunden, SGB-II-Kunden zuständig. Ausschließlich.
Und die Menschen, die noch, sag ich mal, Arbeitslosengeld 1 beziehen?
Die werden durch die Bundesagentur betreut. Das ist jetzt seit diesem Jahr eine neue Regelung. Das gab es schon immer, dass Menschen noch einen Anspruch auf Leistung von der Bundesagentur Anspruch hatten, aber auch bei uns schon in Bezug waren, weil diese Leistungen der Bundesagentur vielleicht nicht ausgereicht haben oder weil sie durch die Familie dann von uns auch Geld kriegten. Die haben wir bis 2017 haben wir die auch betreut und seit 2017 die Menschen, die Anspruch auf ALG 1 haben, werden über die Bundesagentur betreut.
Okay.
Das heißt, die kriegen wir dann erst wieder, wenn sie keine Arbeit in diesem Zeitraum finden und dann komplett in den SGB-II-Bezug fallen. Dann kommen die zu uns.
Jetzt kommt jemand mit einer Sehbehinderung oder mit einer Hörbehinderung zu Ihnen und sagt, ich würde ja gerne arbeiten, aber ich finde keine Arbeitsstelle, weil ich aufgrund meiner Behinderung teilweise nicht eingeladen werde oder ähnliches. Haben Sie da bestimmte Angebote oder bestimmte Hilfen, wo
Nein.
Sie sagen können, pass auf, für dich haben wir Folgendes? Oder
Nein,
wird das
gar nicht. Die Sache ist die, ich habe so gut wie nie Kunden, die... Also gerade Hörbehinderte und Sehbehinderte haben, glaube ich, viele andere Institutionen, die sich explizit um sie kümmern. Die haben einen ganz anderen Background als Leute, die zum Beispiel Hepatitis C haben oder im Laufe des Alters erworbene Behinderungen. Weil die waren vielleicht vorher schon in einem Arbeitsprozess, haben dann eine Behinderung erworben, wie auch immer, die kommen zu mir. Die Menschen, die schon von sehr jungen Jahren an eine Behinderung haben, die sind üblicherweise schon bei anderen Institutionen eingebunden, die sie auch beim Erwerb einer Ausbildung und bei der Aufnahme einer Beschäftigung unterstützt haben. Ich habe nur mittendrin.
Sie haben nur mittendrin, heißt, Sie haben die Leute aus dem...
Ich arbeite mit den Projekten zusammen.
Ja, natürlich.
Wie läuft das ab? Wie können wir uns das vorstellen? Sagen Sie, mein lieber Klient, mein lieber Kunde, ich weiß da ein Projekt und da schicke ich dich jetzt mal hin?
Ich kann niemanden schicken, weil es ist ja ein freiwilliges Projekt. Wenn die Menschen einen Grad der Behinderung haben oder gleichgestellt sind, manchmal auch, wenn sie ein GDB 30 haben, dann schicke ich sie auch manchmal schon hin und dann wird es über sie mit der Gleichstellung abgeklärt. Ich sage den Menschen, es gibt so ein Projekt und dass ich das gut finde und davon sehr überzeugt bin und gebe denen den Flyer mit und sage, machen Sie einfach mal einen Infotermin. Gucken Sie sich das mal an, ob das was für Sie sein könnte.
Und damit fällt der Mensch aus Ihrer Statistik raus?
Nein.
Ja.
Nee. Ob der aus der Statistik gesamt rausfällt, weiß ich gar nicht.
Es ist kein...
Das, also es ist...
Aus Ihrer Betreuung,
nein, überhaupt nicht. Also ich bin ja weiter zuständig. Das Jobcenter ist weiter für diesen Menschen zuständig, weil er bezieht ja Gelder von uns. Und mittendrin ist ja... eine Maßnahme, wie andere Maßnahmen auch. Das heißt, ich bleibe als Fallmanagerin für den Verlauf dieses Falles zuständig. Und ich bin also mit den meisten von Ihnen im engen Kontakt. mit Frau Bremer, mit Frau Fricke, mit Frau Schaar. Mit Frau Schneider, den Kunden habe ich nicht mehr, aber mit der, da bin ich einfach in Kontakt, wenn es Probleme gibt, dass wir uns dann kurz schließen und gucken, was ist möglich.
Wir machen ja manchmal auch Dreiergespräche, setzen uns zusammen, ne, mit den Teilnehmern.
Das machen wir.
Wenn es was zu klären
gibt. Ja, ja. Also die sind nicht weg. Die sind erst von mir weg, wenn sie eine versicherungspflichtige Beschäftigung aufgenommen haben.
Mich würde mal interessieren, so aus dem Bankwesen kennt man das, wenn man zum Bankberater geht, der hat immer eine genaue Zeitplanung und weiß genau, lieber Kunde, du bist jetzt bei mir und dafür ist in meinem Tagesplan eine halbe Stunde eingeplant. Mhm. Wie ist denn das bei Ihnen?
Das können wir individuell, so direkt nicht. Wir können es schon individuell machen. Das ist einfach so mein Rhythmus. Ich rechne immer eine Stunde, weil ich muss mich ja auf die einzelnen Personen, das ist ja jedes Mal eine eigene Geschichte, muss ich mich ja vorbereiten, was will ich von dem im Gespräch, was will meine Institution, dass ich vermittle, was will der Kunde, was kann ich dem anbieten. Muss ich mich ja vorbereiten auf so ein Gespräch, dann führe ich das Gespräch. Das kann manchmal ratzfatz gehen, dann sind wir in 5 Minuten fertig. Das kann aber auch manchmal 1,5 Stunden dauern. Und ich muss es auch nachbereiten. Ich muss es sehr, sehr sorgfältig und ausführlich dokumentieren, sprich in die elektronische Akte einpflegen. Alle Absprachen, die getroffen werden, alle Vorschläge, die gemacht wurden, die Wünsche des Kunden, die Vorstellung der Institution, warum passt es zusammen, warum passt es nicht zusammen, was könnte alternativ passieren. Das muss also, es ist ein Haufen Verwaltungsaufwand auch in der Arbeit. Also wir haben keine festen Vorgaben. Hatten wir mal, da hat unser Chef, unser damaliger direkter Vorgesetzter gesagt, für eine Vollzeitstelle pro Tag 4 Kunden einladen. Das war sehr, sehr anstrengend, weil wir einen Haufen anderer Arbeiten auch noch haben. Zum Beispiel ist das hier auch Arbeitszeit. Ist natürlich eine sehr angenehme Arbeitszeit, ist schöner als irgendwelche Statistiken zu machen. Ne? Aber diese Vorgaben haben wir jetzt nicht mehr. Und wenn man seine Kunden eine Weile kennt, dann weiß man ja auch, ach, da kommt Mr. X, ne? Da reicht für dieses Gespräch bestimmt eine Viertelstunde. Dafür kommt dann Mrs. XY und dann brauche ich 1,5 Stunden.
Wie kann denn aus Ihrer Sicht die Integration von schwerbehinderten Arbeitnehmern in den ersten Arbeitsmarkt verbessert werden?
Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine sehr schwierige Frage. Also da kann ich, sage ich mal, meine Fantasie spielen lassen. Konkrete Maßnahmen habe ich, also ja, ich denke, dieses 11. Sonderprogramm, ne, wo Arbeitgeber finanzielle Unterstützung kriegen können bei bestimmten Voraussetzungen, das wird auch über die Kolleginnen von der Arbeitsvermittlung, Arbeitgeberservice, Arbeitsvermittlung bearbeitet. Ich kann Ihnen da inhaltlich leider nicht so viel zu sagen. Ich weiß nur, dass es das gibt. Und wenn eine Arbeitsaufnahme ansteht, dass die Kolleginnen dann auch Kontakt mit dem, natürlich immer in Absprache mit unserem Kunden, Kontakt mit dem Arbeitgeber aufnehmen und sagen, hier die Möglichkeit gibt es, könnte sie das vielleicht eher motivieren. Aber das ist ein begrenzter Topf und wenn der leer ist, ist er leer und dann gibt es diese Unterstützung nicht mehr. Ist einfach so. Ich habe mir zu Frage Nummer 7 Gedanken gemacht auch. Weil da habe ich nämlich, warum ist Inklusion generell in unserer Gesellschaft so ein schwieriges Unterfangen? Das weiß ich nicht. Ich habe aber Vermutungen. Ich erlebe es bei meiner Kundschaft, wie gesagt, die sind überwiegend älter, aber es sind auch jüngere dabei. Alles über 25 gehört dann auch ins Regelfallmanagement gegebenenfalls. Die wollen nicht. Die wollen keinen Antrag auf Feststellung eines GdB stellen. Die wehren sich teilweise mit Händen und Füßen dagegen. Das ist für die ein Stigma, wo ich mir Fransen an die Lippen reden kann. Die fühlen sich dadurch noch mehr behindert oder noch beschissener. als es ihnen sowieso schon geht. Das ist so. Dann sage ich, gebe ich denen immer als Hausaufgabe mit, machen Sie sich nochmal Gedanken drüber, forschen Sie mal im Internet, googeln Sie das Ganze. Es ist nichts, was Ihnen einen Nachteil verschafft. Sie können aber, wenn Sie eine Arbeit aufnehmen, Vorteile davon haben. Also das ist ein Ding. Dann, wenn die Betroffenen selber damit schon schlecht umgehen können oder nicht umgehen wollen oder nicht hingucken wollen, was ist dann mit Menschen, die keine Ahnung von dem Thema haben, die keine Verwandten oder Freunde oder Bekannten haben, die in irgendeiner Form beeinträchtigt sind, die stehen auch hilflos davor und wissen gar nicht, ne? Ich sag mal, wenn man es so ein bisschen im Fernsehen verfolgt, ich denke, das ist in den letzten Jahrzehnten deutlich mehr geworden, die Berichterstattung. Im Moment sind Autisten ganz modern, wie toll die in der IT-Branche funktionieren. Ne? Und ich denke, da gibt es immer mal wieder Schwerpunkte, die gesetzt werden, auch in der medialen Öffentlichkeit. Das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit.
Also es ist ein gesellschaftliches Problem generell.
Das denke ich, ja. Und wenn ich mir das angucke, meine Tochter ist Lehrerin und diese ganze Inklusionsgeschichte, ich finde, das wird von der Politik oft so Sekt- oder Seltersmäßig behandelt. Ich finde, Kinder, die einen geschützten Rahmen brauchen, dann sollen die doch bitte eine sogenannte Sonderschule haben. Und andere Kinder, die diesen Rahmen nicht brauchen, die sollen doch bitte eine normale Regelschule besuchen. Egal, in welcher Form sie behindert sind. Egal. Aber das wird immer irgendwie, ich weiß nicht, ob da Interessensgruppen dahinter stehen, irgendwelche Lobbyisten oder so, keine Ahnung, kann ich mir eher nicht vorstellen. Lobbyisten kümmern sich eher seltener um benachteiligte Menschen, von denen sie keinen Gewinn haben. Aber ich denke, das wäre für die gesamte Gesellschaft ein Gewinn.
Aber Sie haben gerade in puncto Schule dafür plädiert, dass die...
Alles möglich sein soll.
Ja, aber Sie wollten eigentlich schon so ein bisschen trennen, ja, ne?
Nein, sondern es ist ja immer wieder die Diskussion. Entweder alle Kinder sollen in eine Schule gehen oder früher wurden sie alle, zu meiner Zeit, Brettergymnasium war ein stehender Begriff, da wurde jeder hingeschickt. Das konnte auch ein hochintelligenter Legastheniker sein. Legasthenie gab es damals nicht, zum Beispiel. Sondern ich sage, dass man muss nach den Bedarfen gucken.
Ja, Entschuldigung, das
habe ich behinderte Kinder können auch völlig überfordert damit sein, in einer normalen Regelklasse von 30 Kindern zu sein. Da wäre es schön, wenn die weiter die Möglichkeit haben dürften, den geschützten Rahmen einer Schule, die eben auf ihre Qualitäten ausgerichtet ist, besuchen zu dürfen. Ist meine Meinung.
Zumal es ja auch nicht in allen Schulformen stattfindet. Am Gymnasium habe ich relativ wenig Inklusion.
Ja, das denke
ich mal. Das Problem ist dann natürlich, wenn diese Kinder später als Erwachsene einen Betrieb leiten, dann haben die nie Kontakt mit jemandem mit einer Behinderung.
Zum Beispiel. Das ist dann die Folgerung daraus.
Ja. Dann wissen die halt auch nicht, wie gehe ich mit diesen Menschen um oder was ist da jetzt speziell dabei. Bei Ihnen im Beruf geht es auch viel um Existenzen. Sie haben gesagt, zu Ihnen kommen Menschen, die kein Geld haben.
Ja, ja.
Das ist, denke ich mal, relativ fordernd und schwierig teilweise auch, da diesen Kontakt, wenn es um Existenzen geht. Können Sie da gut abschalten oder haben Sie da Tricks? Können Sie einfach trennen oder nehmen Sie manchmal auch emotional was mit?
Das habe ich im Laufe der vielen Jahrzehnte gelernt. Ich habe, wie gesagt, früher im Jugendamt gearbeitet, da konnte ich nicht abschalten. Mhm. Das hat letztendlich auch dazu geführt, dass ich dort aufgehört habe. Hier geht es in Anführungszeichen nur um Geld. Das ist nicht so belastend. Mhm. Und ich weiß, dass das sehr, sehr wenig Geld ist, dass das wirklich das Existenzminimum ist. Ja, es ist so. Deshalb sehe ich zu und arbeite mit meinen Kunden dahingehend, zu gucken, welche Ressourcen gibt es und kann man die nochmal nutzbringend anwenden. Es war Anfangs, als ich im Jobcenter angefangen habe, ging es nur immer um sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Und da sind wir Gott sei Dank von runter. Und gerade die älteren und gesundheitlich eher doll beeinträchtigten Kunden, die motiviere ich dahingehend, sich, und wenn sie nur 2 Stunden die Woche was machen, oder wenn es ein Bundesfreiwilligendienst ist, auch in solche Bereiche zu gehen, weil gerade bei den älteren Kunden ist Arbeit ein Wert. Ein Wert im Leben, den eben deutlich Jüngere nicht unbedingt haben. Also es ist ja nun, sage ich mal, bekannt, dass teilweise Kinder in gewissen Problemvierteln, Berlin oder so, sagen, was willst, wenn man die fragt, was willst du denn mal werden, auch ich harze.
Das haben sich hier in Corona auch teilweise.
Ja, das mag sein. Ich kenne mich in Göttingen nur nicht so gut aus, weil ich nicht aus Göttingen komme. Also das gibt es tatsächlich, aber das gibt es, je jünger die Leute sind, desto eher mein Eindruck. Weiß ich nicht. Ich habe keine Zahlen. Aber bei meinen Kunden ist es wirklich so, die wollen arbeiten und die haben einen Gewinn der Lebensqualität, und wenn sie nur 5 Stunden die Woche irgendwo arbeiten können. Das ist mein Ansatz, dass ich da reingehe. Weil dass ich die nicht nochmal in eine versicherungspflichtige Beschäftigung kriege, da gehe ich erstmal von aus. Aber wenn jeder, der das möchte, den unterstütze ich, wie ich kann.
Es hört sich dann, als ob Sie nicht nur negative, sondern auch positive Erlebnisse haben. Können Sie da welche schildern?
Ja, wie gesagt, unser gemeinsamer Kunde, den Frau Fricke schon aus dem Jobclub kannte, der wahrscheinlich nicht so mittendrin gegangen wäre, wenn ich nicht gesagt hätte, ach, dann gehen Sie mal zu Frau Fricke und besprechen Sie das mit ihr. Sie kennen doch Frau Fricke. Hat er gemacht. Schön. So, das ist ein Erfolg. Ja. Ich habe auch eine Kundin, die habe ich jetzt neu gekriegt. Die hat 4 Kinder, von denen 2 schon erwachsen sind. Und die Mutter selber hat eine Angsterkrankung und hat ihr erstes Kind in einem Alter gekriegt, da hatte sie einfach noch nicht mal den Schulabschluss. So. Und ich habe mit ihr gesprochen und gesagt, was können Sie denn gut? Ich finde, 4 Kinder großziehen ist Arbeit. Ich habe nur 1 Kind, das war schon Arbeit genug, aber 4 Kinder großziehen ist richtig schwere Arbeit, meiner Ansicht nach. Und die sind ja anscheinend auch alle wohl gelungen. Ja, und dann das Ende vom Gespräch war, sie geht jetzt in dem Wohnort, wo sie ist, geht sie hin und erkundigt sich mal, ob sie bei einem ambulanten Pflegedienst stundenweise arbeiten kann. Das finde ich ein Erfolg.
Ja, ich denke, man lernt dann auch mit der Zeit, sich mit kleinen Schritten zufrieden zu geben oder auch viele kleine Schritte dann als Erfolg zu sehen.
Ja.
Auch kleine Rückschritte, die einen dann aber wieder doch
passieren.
Aus denen dann gelernt wird und die einen
dann wieder vorwärts. Ich lerne auch oft gemeinsam mit meinen Kunden an den Schritten oder Rückschritten, die passieren.
Ja.
Ne? Das ist so, ja.
Ja, das Projekt mittendrin läuft ja leider aus.
Oh ja.
Was wünschen Sie sich denn von einem Nachfolgeprojekt, wenn es das denn gäbe?
Das Gleiche.
Das Gleiche. Und wenn es das nicht mehr gäbe?
Ja, dann wünsche ich mir das trotzdem. Ich meine, ich kann mir jetzt nicht einfach was anderes wünschen. Ich bleibe bei dem Wunsch.
Das ist gut.
Ja. Also, ne? Ich meine, wir haben früher mit dem Integrationsfachdienst gut zusammengearbeitet, als der noch einen Teil dieser Aufgaben hatte. Und ich würde mit jedem, der in dieser Richtung weiterarbeitet, weiter zusammenarbeiten. Ich fände es nur blöd, wenn jetzt, weil das ja ein ESF-Projekt ist, wenn das eingestampft wird und die Leute, die jetzt, sage ich mal, diese Zusammenarbeit, diese Arbeit mit den Kunden und mit allen Institutionen und dieses spezielle Beratungskonzept und sich alles angeeignet haben. Wenn das dann im Orkus verschwindet, das wäre ja nun wirklich rausgeschmissenes Geld.
ESF bedeutet Europäischer Sozialfonds.
Genau, ja. Tja. Und jetzt haben wir halt ein bisschen Hoffnung hier. Was ist das? Das neue 9. Sozialgesetzbuch soll ja ab 1.1.18 in Kraft treten. tritt überwiegend am 01.01.18 in Kraft. Förderung von Modellvorhaben zur Stärkung der Rehabilitation. Da würde ja sowas wie mittendrin auch reingehören. Und das ist dann Aufgabe der Politik. Das habe ich leider dann auch nicht in der Hand.
Fragt sie auch keiner, oder?
Bitte?
Fragt sie da mal jemand?
Da fragt mich keiner.
Meinung oder ihre Erfahrung?
Also ich werde teilweise gefragt, ja, und sage immer, ich will mittendrin weiterhaben. Weil wir haben ja auch diese Interviews, haben Sie doch auch mitgemacht, ne?
Ja.
Von dieser Auswertungsgesellschaft. So, da werden wir ja auch gefragt. Solche Sachen. Ja, wir wollen das weiterhaben. Ich sag mal, wenn es so ein Bundesgesetz gibt, dann wäre das ja vielleicht eine Möglichkeit, wenn es dann auch Bundesmittel gibt.
Immer das Geld, ja.
Ja, es ist immer. Es ist immer das Geld. Immer, immer, immer. Egal, um was es geht. Daran krankt ganz viel. Und das wäre ein Wunsch, aber ne, dass die Gesellschaft dann eben auch in diesem Bereich mehr Geld in die Hand nimmt.
Müsste man das noch mehr an die Öffentlichkeit bringen, das Thema, weil einfach noch zu wenig Öffentlichkeitsarbeit gemacht wurde
in dem
Sinne?
Ich weiß nicht, ob es zu viel ist. Keine Ahnung.
Keiner kannte so das Projekt mittendrin.
Ach so, das Projekt
das vorher
mittendrin.
Oder generell so dieses Problem, ja. Inklusion, ne? Wofür
ja.
Wir ja jetzt auch eben solche Interviews machen, weil das bei vielen Menschen ja im Kopf gar nicht so präsent ist.
Das stimmt. Man hört es immer nur in Bezug auf die Schulen.
Genau.
Ne? In Bezug auf die Schulen ist Inklusion ein ganz großes Thema.
Aber
da haben sie sich ja jetzt bei der Bildung der neuen Landesregierung auch wieder lang und schmutzig mit aufgehalten und das groß propagiert, aber die Inklusion der Erwachsenen und der älteren Erwerbsfähigen
ist ja nie irgendwo
ist nicht so ein Thema, nee,
genau.
Das stimmt. Gut, aber dann weiß ich nicht, ob die Sozialverbände, Landeswohlfahrtsverbände oder so, ob die da, das wären ja die Lobbyisten, sag ich mal, ob die da die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen, das weiß ich einfach nicht. Denn bei mir ist ja die Arbeit mit Menschen mit einer Behinderung nicht der Schwerpunkt. Das ist ja ein Teil meiner Kundschaft.